Wir haben eben den Anspruch, dass wir möglichst nicht neue Fläche versiegeln müssen. Oder wenn wir neue Fläche versiegeln müssen im Neubau, dass wir dann an anderer Stelle entsiegeln. Wir leben in einer Gesellschaft, die immer mehr möchte. Und wir sind jetzt aber in so einem Zeitfenster, glaube ich, wo man sich auch Gedanken machen muss, warum leben wir eigentlich auf immer größerem Fuß, wenn gleichzeitig wir Starkregenereignisse haben und die Fläche uns fehlt, wo wir Regenwasser versickern können. Wir reden zum Beispiel auch von sogenannten Clusterwohnungen, wo man Wohnräume zu- und abschalten kann. Wenn die Familie wächst, kann man sie zuschalten und wenn sie wieder schrumpft, kann man sie abschalten bzw. einer anderen Wohnung zuordnen. Und das sind so flexible Grundrissideen, die wir vorausdenken können. Das hat was mit dem Thema Erschließung, Treppenhäusern zu tun.
Glücklich Wohnen, der BUWOG-Podcast.
Herzlich willkommen zu unseren Gesprächen rund um Quartiersentwicklung, Stadtentwicklung, Bauen und Architektur. Am Mikrofon Michael Diwe, schön, dass Sie dabei sind. Aktuell wird der Gebäudetyp E in Deutschland viel diskutiert. E wie einfach bauen, E wie experimentell bauen und E wie erwartungsvoll wird geschaut auf diesen Gebäudetyp E, und verbunden damit ist die Hoffnung, dass das Planen und Bauen insgesamt günstiger wird und damit auch das Wohnen selbst. Was ist der Gebäudetyp E? Wie geht's und was bringt's? Zu diesem Thema heute zu Gast Theresa Keilhacker, Präsidentin der Architektenkammer Berlin und darüber hinaus freischaffende Architektin. 2014 wurde sie in die Kommission für nachhaltiges Bauen des Umweltbundesamtes berufen. Unser Thema heute: Gebäudetyp E, Chancen für experimentelles Bauen. Herzlich willkommen, Theresa Keilhacker.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt, wie wir dieses doch recht komplexe Thema, was sich hinter dem einfachen E verbirgt, heute mal beleuchten können.
Genau. Ich bin mit Zetteln bewaffnet, eine 52-seitige Leitlinie liegt hier. Also wir gucken mal, wie wir in dieses schwierige Thema einsteigen. Also Hintergrund ist, um die Wohnungsknappheit zu verringern, müssen Bauprozesse einfacher, schneller, effizienter gestaltet werden. Das steckt irgendwie so dahinter. Frau Keilhacker, welche konkreten Hindernisse sehen Sie und Ihre Mitglieder dabei und welche Lösungsansätze können helfen?
Wir haben ja nicht nur eine Wohnungskrise, wir haben auch eine Klimakrise. Und Bauen ist ein großer Anteil an dieser Klimakrise. Und deshalb haben wir uns die letzten Jahre sehr intensiv mit allen 16 Länderkammern beschäftigt damit, wie wir diese beiden Themen zusammenbringen können. Und sind dann eigentlich in der Projektgruppe Musterumbauordnung, so haben wir die im Arbeitstitel genannt, darauf gekommen, wie wir eben bestimmte Standards, die sich dort rein auf den Neubau beziehen, auch auf den Bestand so einfach gestalten können, dass wir viel mehr Bestandsertüchtigung vor Neubau betreiben können. Mhm. Und das ist halt historisch so gewachsen, dass die Landesbauordnungen sich immer nur auf den Neubau fokussiert haben, aber eigentlich müssten sie sich eben viel mehr auf die Bestandsertüchtigung fokussieren, damit wir eben weniger Ressourcen brauchen und auch unseren Bestand energetisch auf so ein Niveau heben können, dass er entsprechend weniger CO2 ausstößt bei der Energieversorgung. Und wir sprechen immer von sogenannter grauer Energie, die in den Gebäuden, die schon da sind, gespeichert ist. Da sind ja schon Ressourcen verbraucht worden. Und wir sagen, je weniger wir da machen müssen, desto besser. Aber natürlich müssen wir unseren Bestand anpassen an heutige Bedingungen. Wir haben andere Ansprüche, wir haben ein völlig anderes gesellschaftliches Leben mit zum Beispiel Homeoffice, was verstärkt ja jetzt eine Rolle spielt. Und das muss natürlich alles passen und angepasst werden. Und so haben wir eben gemeinsam wirklich, finde ich, sehr, sehr gute Vorschläge gemacht, wie man das Gesetz anpassen kann. Und einer davon war auch der Gebäudetyp E.
Und durch die Bestandsertüchtigung entstehen ja aber keine neuen Wohnungen, sondern das entsteht ja durch Neubau. Und auf den bezieht sich der Gebäudetyp E?
Nein, der bezieht sich tatsächlich auf beides, weil wir ja auch bei der Umbaukultur, die wir vorantreiben wollen, müssen wir teilweise neue Bauanträge stellen, ne? Also für Teile des Gebäudes zumindest, auch was Brandschutz und Statik angeht, wenn wenn man zum Beispiel an das Thema Aufstockung denkt. Wir haben eben den Anspruch, dass wir möglichst nicht neue Fläche versiegeln müssen oder wenn wir neue Fläche versiegeln müssen im Neubau, dass wir dann an anderer Stelle entsiegeln. Das heißt, wir haben auch das Thema Netto-Null-Versiegelung uns auf die Fahnen geschrieben und wir haben auch in diesen ersten Paragraphen, der eben so eine Art Generalklausel ist, gesagt, wir müssen erstmal grundsätzlich alle als Gesellschaft anerkennen, dass wir nicht nur Statik und Brandschutz als Gefahrenabwehr in der Bauordnung brauchen, sondern auch die Klimagefahren hier mit aufnehmen müssen.
Und nun also der Gebäudetyp E, E wie einfach, E wie experimentell. Erklären Sie mal, was ist da die Abweichung? Im Vorwort dieser Leitlinie hat die Ministerin so schön gesagt, wir tendieren dazu, einen Goldstandard zu bauen. Das macht das Planen und Bauen aufwendig, personalintensiv und teuer. Das wollen wir ändern, Seite an Seite mit den Partnern in der Bauwirtschaft, in Bund und Ländern. Also wir bauen zu hohe Standards bisher.
Naja, die Gesellschaft hat sich gewandelt, hat Ansprüche gestellt an Barrierefreiheit zum Beispiel, die absolut gerechtfertigt sind. Sie hat an diese ganzen sozialen Themen, die heute mehr eine Rolle spielen als früher. Wir haben aber auch das Thema, dass wir natürlich erhöhte Schallschutzanforderungen zum Beispiel haben. Das hat auch was mit Komfort zu tun. Jeder von uns kennt das, dass man im Altbau vielleicht den Nachbarn hört, der über einem entlangläuft auf dem Parkettboden. Und das akzeptieren wir. Und im Neubau, wenn jetzt der Nachbar zu hören ist, dann akzeptieren wir es nicht. Und hier ist einfach jetzt gefragt, dass man sich hier auf das Normale, technisch Mögliche reduziert oder technisch Notwendige reduziert und das, was Komfort ist, frei verhandelt. Das kann man im Prinzip jetzt schon, aber die DIN-Normen sprechen da teilweise dagegen. Mhm. Und der Gebäudetyp E befreit uns dann davon, dass wir eben durchaus mit fachkundigen Bauherren, wie es dann immer heißt, in gegenseitiger Vereinbarung so vorankommen können, dass wir bestimmte Sachen weglassen dürfen. Und dafür ist aber ein gemeinsames Verständnis notwendig. Im Prinzip kann man das sogar heute schon machen, aber hier wird mit der Gesetzeslage nochmal speziell ein Rahmen gesetzt, der für uns hilfreich ist.
Also es geht um eine Unterschreitung von DIN-Normen oder ein Nicht-Einhalten von DIN-Normen und ein Unterschreiten oder ein Abweichen von den sogenannten anerkannten Regeln der Technik.
Die anerkannten Regeln der Technik sind eben nicht davon berührt. Das ist eigentlich das, was kompliziert ist, aber die DIN-Normen durchaus. Also da gibt es ja sehr, sehr viele. Und die Genese, wie die entstanden sind, ist auch eine sehr komplexe Genese, wo man auch nochmal dran muss. Wer sitzt da überhaupt an der Bank und spricht mit bei den DIN-Normen und wie wird dann auch in der Rechtslage, in der Praxis entschieden? Aber die Rechtslage ist so, dass eben die Richterinnen und Richter immer sagen, die technischen Regeln müssen eingehalten werden und die anerkannten Regeln der Technik, so heißt es korrekt. Ja, und insofern ist dieser Gebäudetyp E schon ein gewisser Befreiungsschlag. Er gibt uns da deutlich mehr Sicherheit, aber er braucht trotzdem eine sehr gute Aufklärung auf beiden Seiten. Also wir müssen gut beraten, die Bauherrinnen müssen mitgehen und ich bin auch der Meinung, dass die Versicherungs- und Haftungsfrage gemeinsam getragen werden muss. Also auch das ist im Gespräch zu klären und vertraglich zu klären, dass wir gemeinsam auch, wenn wir von dem Regelwerk ein Stück weit abrücken, was wir bisher haben und was uns einengt, dass wir dann auch gemeinsam die Verantwortung dafür tragen.
Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Sie haben schon gesagt, es ist komplex. Also machen wir es mal wirklich konkret. Wo, an welcher Stelle kann abgewichen werden von dem bisherigen Bauen, von diesem Goldstandard, der das Bauen über die Jahre oder über die Jahrzehnte vielleicht teuer oder zu teuer gemacht hat? Wo kann wirklich abgewichen werden? Was sind so greifbare Beispiele?
Eines habe ich schon genannt, das ist das Thema Schallschutz. Da ist sicherlich ein Komfortstandard abzuschichten und man dann auf einen normaleren Standard geht. Das bringt schon mal ganz viel. Dann, und das betrifft dann zum Beispiel auch die Massivität der Decken, die ja auch eine Speichermasse darstellen, ne? Dann kann man auch Ressourcen sparen, da kann man die Decken weniger dick machen, spart man Material, spart man auch Geld natürlich. Dann wird immer wieder gerne das Beispiel Steckdosen genannt. Die Anzahl der Steckdosen muss nicht in einer bestimmten Fixierung festgelegt werden. Da kann man auch individuell, denke ich, anpassen und reduzieren. Und ich denke auch, das Leitbild sollte auch das Thema Suffizienz sein. Wir leben in einer Gesellschaft, die immer mehr möchte. Und wir sind jetzt aber in so einem Zeitfenster, glaube ich, wo man sich auch Gedanken machen muss, warum leben wir eigentlich auf immer größerem Fuß, wenn gleichzeitig wir Starkregenereignisse haben und die Fläche uns fehlt, wo wir Regenwasser versickern können. Also diese beiden Pole, die sich da in den letzten Jahrzehnten rauskristallisiert haben, die müssen wir wieder zusammenbringen.
Nun, der Laie, der uns zuhört, der sagt vielleicht, na ja, die Deckendicke zu reduzieren oder den Deckenaufbau zu verändern, um den Schallschutz ein bisschen abzuspecken, das hat ja Konsequenzen für das Wohnen. Das will ich vielleicht gar nicht so. Oder ich möchte auch den Nachbarn nur nicht permanent da trampeln hören. Wenn Sie als Expertin da drauf gucken, auf das, was dann möglich wäre, ist das wirklich ein Abstrich in der Wohnqualität und im Wohnkomfort, oder ist es schon so, dass Sie als Architektin und Expertin sagen, nee, da wird ein bisschen abgespeckt, wo man es eh nicht gebraucht hätte?
Nein, ich denke schon, dass das eben ein gegenseitiges Ringen ist, um was man auch möchte, was jetzt auch, wenn es ein professioneller Bauherr ist, was er auch verkaufen möchte. Also er kann ja auch mit einem Goldstandard gut dastehen, so ist es ja nicht. Aber wenn er jetzt günstigeren Wohnraum erstellen möchte, dann geht's natürlich schon darum, von diesem Goldstandard vielleicht auf den Bronzestandard runterzugehen. Dann würde er die Wohnung auch noch gut verkaufen und sie wäre vielleicht bezahlbarer. Und darum geht's ja auch der Ministerin Geiwitz. Sie möchte den bezahlbaren Wohnraum natürlich auch nach vorne bringen.
Dann haben Sie genannt das Beispiel der Steckdosen. Ich habe gelesen in einer Leitlinie und Prozessempfehlung zu diesem Gebäudetyp E, dass es tatsächlich eine DIN-Norm gibt, die die Verteilung von Steckdosen regelt, richtig?
Genau.
Wie sieht die aus?
Eben, es ist eine Regeldichte, die man nicht unbedingt braucht, weil jeder Grundriss auch wieder anders ist und manchmal von der Nutzung her gar nicht so viele Steckdosen braucht. Also ich denke auch, wir haben im Altbau immer schon mit Verlängerungskabeln und Mehrfachsteckdosen gearbeitet. Das ist alles eine Frage von Komfort, ne?
Wann entstand denn diese Regelungswut in Anführungszeichen, dass irgendjemand gesagt hat, wir brauchen eine DIN-Norm, die klärt, wie viele Steckdosen in, ich sag mal, einer Dreizimmerwohnung sind? Da kommt man irgendwie auf 47 Steckdosen, dann erfüllt man diese DIN-Norm. Wann ist das entstanden?
Ja, also es ist peu à peu sind diese DIN-Normen entstanden, die entstehen wirklich im Fluss. Da gibt es ja eben diese DIN-Bänke, wie es so schön heißt, wo Hersteller vertreten sind, aber auch Verbraucher und Planende und so weiter. Aber da haben sich die Hersteller, denke ich mal, durchgesetzt.
Und dann sind es Statisten oder laut dieser DIN-Norm sind es dann 47 Steckdosen. Hier wird gesagt, wenn man das nach Gebäudetyp E macht und überall ein paar Steckdosen einspart, dann würden 27 auf einer Dreizimmerwohnung auch reichen, ohne dass was fehlt.
So ist es.
Haben Sie eine Idee, was das an Kosten bringt? Was kostet so eine Steckdose?
Naja, das ist jetzt auch, glaube ich, vielleicht nicht so interessant, weil es gehört dann Kabel dazu, es gehört ja auch noch dann der Schlitz dazu, den man im Mauerwerk macht. Und es ist auch die Flexibilität. Also manchmal ist eben tatsächlich das Verlängerungskabel die flexiblere Lösung, als wenn ich alles vorher schon geschlitzt habe und fertig gemacht habe. Es ist eine Frage von einer großen, ja, komfortablen Situation, die wir uns in den letzten Jahren immer mehr angeeignet haben. Natürlich ist das praktisch, aber man kann auch wieder ein Stück zurück an der Stelle.
Nun gibt's Kritiker, die sagen, da könnte so etwas entstehen wie ein Wohnen zweiter Klasse. Also ja, es wird günstiger, aber besteht aus Ihrer Sicht als Expertin die Gefahr, dass man es dann auch sieht und dass man es dann beim Wohnen merkt, dass es eben ein E wie einfach Gebäude ist?
Da haben Sie eine wichtige Frage gestellt, finde ich, weil das darf man eigentlich der Sache nicht ansehen, zumindest nicht auf den ersten Blick. Das ist dann auch unsere Aufgabe, das so ästhetisch und planerisch und funktional umzusetzen, dass nicht der Anschein entsteht, hier steht irgendwo eine lieblose Kiste und die ist jetzt günstig und damit ist gut. Sondern wir müssen natürlich auch im Einfachen die schönen Lösungen finden, die auch ästhetisch anspruchsvoll sind und die eben dann trotzdem weniger Geld kosten. Das ist unsere Kreativität gefragt.
Und das wird auch funktionieren? Oder sagen Sie, naja, ästhetischer Anspruch und eine tolle Architektur hat eben doch auch was mit dem Budget zu tun, was man reinsteckt?
Das hat es unbestritten. Das ist ja ganz klar. Und wir erleben auch immer wieder, ich vertrete in Berlin über 10.000 Architektinnen und Architekten und da kommt schon oft auch das Jaulen, dass landeseigene Wohnungsbaugesellschaften ihnen alles Schöne sozusagen wegstreichen, weil sie eben günstig bauen wollen. Und wenn dann auch noch Balkone wegfallen und eben auch Spielplätze weniger gut ausgestattet sind, das tut schon weh, weil natürlich gerade je kleiner eine Wohnung ist, die günstig sein soll, desto wichtiger ist auch der Außenraum, sagen wir immer, ne? Der Außenraum ist dann eigentlich die Ausgleichsfläche und dann muss dort schon die Gestaltung so sein, dass sich alle wohlfühlen von allen Altersklassen. Und da müssen wir auch immer so einen gewissen Kampf ausstehen, dass wir uns da durchsetzen, dass auch soziale Aspekte wichtig sind, gerade wenn man einfach baut.
Das ist ja die Frage, wenn ich so an Gebäuden vorbeilaufe und mir überlege, wenn ich Kosten sparen will, was kann ich alles weglassen? Wo sind die Punkte, wo Sie sagen, nee, das kostet zwar Geld, aber sollte man dran lassen. Sie haben den Balkon gesagt. Klar, kostet Geld. Könnte man einsparen.
Ja, also eine Kompromisslösung wäre, dass man das bautechnisch vorsieht und später auch nachrüsten kann. Ich bin sehr ein Fan von iterativen Prozessen. Ich berate auch viele in der Bestandsertüchtigung und sage dann immer, wenn ihr jetzt das Geld noch nicht habt, dann versucht einen Sanierungsfahrplan von 10 Jahren zu machen. Dann könnt ihr auch schrittweise die Schritte machen, aber wichtig ist, den richtigen zuerst zu machen. Und da kann man sicherlich auch im Neubau ähnlich vorgehen, dass man sagt, okay, das sollen jetzt günstige Wohnungen werden, aber in der Langfristperspektive möchte ich vielleicht eine ganz andere Mischung haben. Und dann möchte ich das wieder aufwerten und mit wenig Aufwand vielleicht noch was dran bauen. Und sowas müssen wir schon auch mitdenken.
Wie gut funktioniert das? Also die Idee ist ja spannend, dass man sagt, jetzt brauchen wir ja viel neuen Wohnraum. Der muss auch günstig sein. Und an welcher Stelle kann man Gebäude so planen? Sie haben die iterativen Prozesse genannt, dass ich dann ergänzen kann. Da kommen dann noch Außenqualitäten dazu, da kommen Balkone dazu. Kann man da sozusagen modular denken auf der Zeitachse?
Ja, das wäre eben die Flexibilität, die man machen sollte oder auch in der Planung antizipieren sollte. Wir reden zum Beispiel auch von sogenannten Clusterwohnungen, die man auch, wo man Wohnräume zu- und abschalten kann. Wenn die Familie wächst, kann man sie zuschalten und wenn sie wieder schrumpft, kann man sie abschalten beziehungsweise einer anderen Wohnung zuordnen. Und das sind so flexible Grundrissideen, die wir vorausdenken können. Das hat was mit dem Thema Erschließung, Treppenhäusern zu tun, wie man die anordnet und welchen Typ von Treppenhaus, ob Laubengang oder Zentraltreppenhaus. Und da ist ganz viel Musik drin. Deswegen werben wir auch immer sehr dafür, dass gut geplant wird und auch wirklich auf einen langen Zeithorizont, damit man ja diese Flexibilität auch mitdenken.
Jetzt stelle ich es mir schwierig vor, Wohnräume dazu zu schalten oder abzuschalten. Wo kommen die her oder was ist da der Trick?
Ja, Sie kennen das vielleicht auch aus dem Gründerzeitenbauten, die sind nämlich so flexibel. Da hat man ja durchaus auch immer die Möglichkeit, dass aus dem Seitenflügel zum Beispiel Wohnungen zugeschlagen werden, dem Vorderhaus und umgekehrt auch wieder dem hinteren Treppenhaus zugeordnet. Und nichts anderes würde man dann auch im Neubau machen.
Das bezieht sich auf Bestandsimmobilien in Vermietung oder ist das auch eine Lösung für ein Mehrfamilienhaus, wo es lauter Eigentumswohnungen gibt?
Wenn es lauter Eigentumswohnungen gibt, ist es schwieriger, weil dann, ich rede jetzt eigentlich eher von, wir reden ja über günstigen Wohnraum. Wir haben ja teuren Wohnraum haben wir genug, da sind wir uns, glaube ich, einig, sondern es ging ja tatsächlich bei den politischen Themen jetzt sehr stark darum, dass durch die Finanzkrise 2008 ist ja sehr viel Geld in Betongold geflossen und dieses haben wir jetzt in hochpreisigen Segmenten, aber wir haben eben nichts, was die Mieterinnen und Mieter bezahlen können, die jetzt speziell in Berlin gar nicht so hohe Einkommen erzielen. Wenn dann mehr als die Hälfte des Einkommens in die Miete geht, ist das ein Politikum. Und deswegen hatten wir ja auch nicht umsonst einen Volksentscheid Deutsche Wohnen enteignen. Also wir haben hier ganz schöne Brennpunkte, die eben auch zeigen, dass da durchaus politisch was passieren muss. Und jetzt, wenn man zurückkommt wieder auf das Thema bezahlbarer Wohnraum, dann stellt sich für mich die Frage, die Landeseigene sind ja dann oft gefragt oder sie arbeiten auch mit Privaten zusammen, dass sie die Eigentümerschaft natürlich zusammenhalten und da ist dann die Flexibilität drin, dass man große und kleine Wohnungen mischen kann und auch eben unterschiedlich verknüpfen kann. Das kann man aber im Eigentumswohnungsbereich viel schwieriger machen. Dann ist ja im Grunde die Größe der Wohnung mehr oder weniger festgelegt und wird sich auch nicht so leicht ändern lassen.
Hm. Was ist Ihre Schätzung durch den Gebäudetyp E, durch das kreative Überlegen, ob es überall den Goldstandard braucht, ob auch durch das Abschichten, wie viel Prozent wären da einzusparen an den Errichtungskosten von Wohnraum?
Das ist sehr individuell unterschiedlich. Also man kann da sicherlich bis zu 20% einsparen. Das hängt aber auch ganz stark von der Bausubstanz ab. Ich bin ja jetzt doch gedanklich auch sehr stark in dieser Bestandsertüchtigung drin. Aber auch beim Neubau denke ich, ja, im Neubau wird es vielleicht ein bisschen weniger sein. Aber durchaus Größenordnungen, die eine Rolle spielen. Aber wir müssen auch ehrlicherweise sagen, das, was unser Wohnen so teuer gemacht hat, ist Grund und Boden. Und nicht das Gebäude, was draufsteht. Das macht einen viel höheren Anteil aus.
Also das Gesetz zum Gebäudetyp E bezieht sich auf das, was auf den Boden gebaut wird. Wenn Sie sagen, die Kosten liegen schon an den Grundstücken selbst, bräuchte es dann eine andere Bodenpolitik in Anführungszeichen?
Genau, also unsere Architektenkammer Berlin hat sich da an einem großen Bündnis beteiligt, schon vor einigen Jahren, auch für eine Bodenwende, nicht nur für eine Bauwende, weil der Boden ist nicht vermehrbar und da ist es natürlich schon wichtig, in wessen Eigentümerschaft es ist und wie sich diese verhalten im Bezug auf die Gesellschaft.
Hm. Was sind da Ihre Vorschläge und gibt es internationale Beispiele, wo Sie sagen, so wie in diesem oder jenem Land könnten wir es hier auch machen?
Ja, es gibt schon viele Beispiele. Also Amsterdam war mal eigentlich ein gutes Beispiel, hat sich aber auch dann ein bisschen jetzt in diese Problematik rein katapultieren lassen, wie wir jetzt in Berlin sind. Das hatte auch was. Also die hatten sehr viel in kommunaler Hand und konnten wirklich steuern, was soziale Wohnungsbaupolitik angeht. Natürlich wird immer Wien als Beispiel genannt. Die haben das schon sehr früh und konsequent nachhaltig angelegt, die Bodenpolitik. Und ja, das sind so zwei Länder, die mir dazu einfallen. Aber wir waren auch mal ganz gut unterwegs hier.
Wann und inwiefern?
Ja, wir hatten tatsächlich in der Zeit der 20er Jahre schon mal eben große Ideen, wie wir hier mit Boden wirtschaften und auch mit Wohnkosten für die Gemeinheit. Und das ist dann aufgelebt, auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wir hatten dann auch viele Genossenschaftsgründungen. Also wir haben also eine der größten Genossenschaftsbewegungen in Berlin gehabt. Aber auch diese Mietzinsthematik, wo man versucht hat, von privaten auf öffentlichen Gelder umzuschichten, um eben nach dem Zweiten Weltkrieg schnell Wohnraum bereitzustellen. Das war durchaus auch Themen, die heute eine Rolle spielen.
Hm. Sie hatten Wien genannt als Positivbeispiel, wird ja gerne angeführt, wenn es um sozialen und leistbaren Wohnraum geht. Was machen die anders auch bei der Bodenpolitik oder bei der Vergabe von Grundstücken?
ja, erstmal trennen die sich eben gar nicht von Boden, sondern die machen auch viel in Erbpacht. Aber sie haben auch eben eine ganz gute Mischung mit privatem Kapital im Verhältnis zu öffentlichen. Da wird auf eine sehr kluge Art gemischt, dass eben auch ein Anreiz für die Privatwirtschaft ist, in bezahlbaren Wohnraum zu investieren. Und sie arbeiten sehr stark mit Wettbewerben und mit Architektinnen, die wirklich sehr anspruchsvolle Architektur machen. Das darf man auch nicht vergessen. Also die Baukultur dort im Neubau ist deutlich höher als bei uns. Und die ist mit angetrieben, weil ein Anspruch besteht, wenn man sozialen Wohnungsraum bereitstellt, dass der auch trotzdem was hermachen soll.
Also diese Wettbewerbe, wo nicht gezwungenermaßen derjenige ein Grundstück bekommt, der den höchsten Preis zahlt, sondern der auch nach einem Punktesystem eine besondere Qualität liefert, Fragezeichen?
Genau so. Also da wird eben Wettbewerbe zusammen auch mit Bauträgern ausgelobt und die im Tandem können dann eben, genau wie Sie es schildern, mit einer Matrix nach Punkten bewertet werden. Und da zählt dann auch Inklusion, Barrierefreiheit, Schönheit, Materialien, alles, was halt in so einer baukulturellen Entwurfsaufgabe drin liegt.
Und da können sich dann die Architekten ausplanen und das Schöne auch gestalten und irgendwie berücksichtigen. Kommen wir nochmal zurück zum Gebäudetyp E. Der ist ja jetzt sozusagen ohne Gesetz unterwegs. Im Sommer 2024 wurde das Gesetz zum Gebäudetyp E veröffentlicht, im November im Kabinett beschlossen. Doch eine Verabschiedung durch den Bundestag ist ungewiss, das ist mein jetziger Stand. Es heißt auf der Webseite, dem Bundestag zugeleitet, noch nicht beraten. So ist sozusagen diese offizielle Formulierung. Was glauben Sie, wie geht's da weiter? Wird das beschlossen werden oder wird diese Vorlage grundsätzlich einfach zu einem Umdenken führen?
Also der ganze Prozess hat schon zu einem Umdenken geführt. Was jetzt die neue Regierung machen wird, das können wir nicht vorhersehen, weil wir ja gerade gar nicht wissen, wo das langläuft. Aber es hat auf jeden Fall die Denkprozesse angestoßen, die richtig sind. Und wir haben auch schon in den Landesbauordnungen von Berlin und auch Niedersachsen diesen Gebäudetyp E verankert. Weiß nicht, in welchen Bundesländern noch, aber ich glaube, Bayern hat das auch schon drin. Die hatten das ja auch sehr stark forciert. Und wir haben durchaus jetzt schon auf der Landesbauordnungsebene Fortschritte erzielt dadurch.
Also das heißt, das muss man verstehen, die einzelnen Bundesländer sind für diese Landesbauordnungen zuständig. Und da gibt es welche, die haben gesagt, egal wie es mit dem Gesetz auf Bundesebene weitergeht, bei uns gibt's das schon.
Genau. Unter bestimmten Rahmenbedingungen. Die haben es schon eingeengt, den Spielraum, aber es ist auf jeden Fall auf dem Weg. Und das, finde ich, ist das Entscheidende, dass wir uns damit beschäftigen. Und ich habe es vorhin auch gesagt, für mich ist wichtig und für unsere Mitgliedschaft, dass Bauherrinnen und Bauherren mit uns zusammen hier in die Haftung und Gewährleistung gehen. Weil es ist natürlich, wenn man sich von den gesetzlichen Rahmenbedingungen abwendet und dem, was man bisher gemacht hat und was normal war, dann geht man immer ein Stück weit ins Risiko. Aber Innovation ist nicht möglich ohne Risiko. Und wir möchten einfach auch ein anderes Bauprozessklima haben, wo man eben nicht dann gleich bei Gericht landet und sozusagen nur noch auf die Mängel guckt, die entstanden ist. Also das hat ja durchaus in der Privatwirtschaft einige schwarze Schafe gegeben, die sich darüber dann auch ihre Honorare eingeklagt haben, dass sie im Grunde genommen nur Mängel gesehen haben und dann die Rechtsprechung entsprechend eben auf diese anerkannten Regeln der Technik immer wieder zurückgefallen ist. Aber so entsteht keine Innovation.
Aber nun erklären Sie mal, was Sie sich bei den Haftungsthemen vorstellen.
Also wir hatten Gespräche zum Beispiel auf der Expo Real jetzt letztes Jahr, wo einige Bauherrinnen uns auch sagen, sie machen das mit ihren Architektinnen zusammen, dass sie sagen, wir wollen gemeinsam hier Verantwortung tragen und sie beraten uns und wir gehen gemeinsam in den Austausch und sagen, wenn wir in Bestand jetzt arbeiten, wir machen das ganz bewusst und sehenden Auges, dass wir hier zum Beispiel den Boden drin lassen, weil es auch schlauer ist, als wenn man ihn rausreißt und wieder alles neu reinmacht. Also es sind ja Prozesse, wo man nie die Qualität Neubau hinbekommt, aber wo man sehr wohl sehr viel Geld sparen kann und vor allem auch Charisma eines Gebäudes und eines Quartiers erhalten und weiterentwickeln kann. Und die Investorinnen, die mit uns dort gesprochen haben, die haben den Wert erkannt, dass auch, dass sich gut vermarkten lässt, wenn ein Stück Identität auch hinter diesen ertüchtigten Gebäuden dann noch zu erkennen ist.
Und im Neubau, wenn nach den Ideen von Gebäudetyp E gebaut wird, also da ist viel drin, Sie haben auch schon die Kostenersparnis benannt, könnte es sein, dass dann am Ende doch keiner danach bauen will, weil alle sagen, na, das hat offene Haftungs- und Rechtsthemen, da will ich mal lieber nicht dran.
Das wird sicher geben, dass einige da nicht mitgehen, aber es wird auch einige geben, die sagen, das ist für uns eine Riesenchance. Wir haben ja auch durchaus wissenschaftliche Erkenntnisse schon gewonnen aus diesen drei Häusern von Florian Nagler, wo diese Themen alle schon mit auch ganz gut evaluiert sind. Das heißt, man kann da auf Bestehendes zurückgreifen und sich auch mal was trauen.
Also mehr Mut und sich mehr trauen und im Zweifelsfall miteinander klären, wie man das mit Haftungsthemen macht. Mehr miteinander sprechen?
Unbedingt. Also bauen ist sowieso ganz viel Kommunikation. Wir haben sehr, sehr viele Fachleute, die beteiligt sind an so einem Prozess. Und das ist einfach wichtig, dass man da ein Miteinander wieder hinbekommt. Und dass nicht Juristinnen und Juristen bei uns so reinregieren, das ist eigentlich eine der fatalsten Entwicklungen der Vergangenheit. Da wollen wir wieder ein bisschen mehr miteinander.
Gibt es bestimmte Bauträger oder bauende und planende Firmen, wo Sie sagen, die sind da ganz besonders innovativ unterwegs, die versuchen, kostengünstig zu sein, kreative Lösungen zu finden?
Ja, wir haben in Berlin viele davon. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Leitfaden mit Stakeholdern entwickelt in der Architektenkammer Berlin zum zirkulären Bauen. Und wir haben festgestellt, dass eben es tolle Beispiele gibt in Berlin, wo Menschen das eben schon 1:1 umgesetzt haben. Und zwar auch, und das, da kann man dann auch immer hinter die Kulissen gucken, mit aufgeklärten Bauherrinnen und mutigen Bauherrinnen, die mit Mut zum Experiment in diesen Prozess des zirkulären Bauens eingestiegen sind. Das heißt, wiederverwendete Bauteile, das ist auch immer ein Risiko, da ist auch keine Gewährleistung mehr drauf. Aber es entsteht eine neue Ästhetik, die durchaus spannend wird.
Machen Sie mal ein Beispiel, welche Bauteile kann man gut verwenden in dieser Idee der Zirkularität?
Auf jeden Fall Fenster, Türen, dann natürlich auch Steine, die in irgendeiner Form vorgehängt sind, die auch teilweise dann wirklich eine schöne Anmutung haben, wenn sie wiederverwendet sind. Und das kann auch durchaus diese Gebrauchsspuren haben. Das hat trotzdem eben einen Wert, wenn ein gutes Material wieder eingesetzt ist. Das ist wie bei der Ledertasche, die auch ein bisschen abgewetzt noch schön aussieht.
Also ein bisschen Patina kann da durchaus einen Charme haben. Also bei all der Konzentration auf den Neubau von Wohnungen und getrieben durch den Gebäudetyp E, müsste man eigentlich noch viel mehr im Bestand sanieren, ertüchtigen und auch umwidmen von Bürogebäude auf Wohngebäude.
Richtig, das war auch mit in dem 14. Punkteplan, Maßnahmenpaket, was Frau Geiwitz letztes Jahr, glaube ich, am Anfang des Jahres ins Leben gerufen hat. Da war ein Förderprogramm, das Gewerbe zu wohnen wird. Und daraus, und das hätte eigentlich jetzt 2025 starten sollen.
Und?
Na, Ampel aus.
Kommt vielleicht unter anderen Vorzeichen.
Ja, hoffen wir's.
Ist aber diese Umnutzung von Gewerbe zu Wohnen ist ja unter dem Aspekt günstig nicht der riesige Bringer, weil das kostet.
Richtig, das ist nicht die günstigste Methode, weil man doch meistens relativ viel ummodeln muss. Im Grunde sind die Dinge kostenneutraler, die innerhalb der Nutzung bleiben, also selbe Nutzung, nur ertüchtigt.
Sie sind Präsidentin der Architektenkammer. Geben Sie uns noch mal einen Überblick über die Themen, die jetzt kommen. Was haben Sie sozusagen alles auf der Liste?
Ja, wir haben tatsächlich wirklich große Freude an diesem Leitfaden, der jetzt in die Breite gehen soll. Und Leitfaden zirkuläres Bauen ist ein wichtiger Punkt. Dann haben wir aber auch zusammen mit allen anderen Länderkammern geschafft, dass es ein zentrales Bundesregister für Nachhaltigkeitskoordination geben wird, was jetzt im Februar startet. Da hat die Berliner Architektenkammer sehr stark mitgearbeitet. Das ist für uns wirklich ein Highlight, weil jetzt endlich einheitliche Ausbildungsstandards gelten. In Deutschland, wir haben ja doch immer diese Hoheit der Länder und jetzt haben wir es geschafft, mit den Ingenieuren zusammen da ein einheitliches Bundesregister zu schaffen und das geht an den Start im Februar. Und ja, Nachhaltigkeit ist ein großes Thema, alles was rund um die Bauwende ist und wir vertreten ja auch die Landschaftsarchitektinnen und die Stadtplanung und die Innenarchitektur. Und da sind ganz viele Themen, die jetzt mit dieser Transformation im Bestand zu tun haben. Und der Neubau spielt auch noch eine Rolle, das ist klar, aber er spielt im Grunde jetzt eine untergeordnete Rolle. Wir müssen wieder lernen, zu einer Reparaturgesellschaft zu werden. Das war so ein bisschen der Ausblick auf die Zukunft.
Also umbauen, experimentell sein und sich was trauen.
Genau, so schauen wir in die Zukunft.
Danke für das Gespräch, Theresa Keilharrer.
Sehr gerne.
Ja, der Gebäudetyp E ist ein Hoffnungsthema. Ein Hoffnungsthema, das ein Nachdenken angestoßen hat über Einfachheit, über das, was man wirklich braucht, was man weglassen könnte oder vereinfachen könnte, um günstiger zu bauen. Bleibt abzuwarten, wann und wie das einfache Bauen wirklich signifikant in die Praxis kommt und in welchem Umfang es das Bauen und Wohnen wirklich auch günstiger macht. Mehr zum Thema Gebäudetyp E in den Shownotes und auf blog.buwok.com. Und dort verlinken wir auch die Leitlinie und Prozessempfehlung des Ministeriums. Zum jetzigen Stand, das sind 52 Seiten, ist aber verständlich geschrieben, kann man sich wirklich gut mal durchlesen. Und wenn Sie noch mehr hören möchten rund um Quartiersentwicklung, Bauen und Architektur, dann finden Sie alle unsere Podcast-Folgen überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie den Podcast abonnieren und ich empfehle Ihnen gern noch zwei Folgen, die zum heutigen Thema gut passen. Das ist zum Beispiel Folge 50 über das Thema Förderlandschaft in der Bau- und Immobilienwirtschaft. Zu Gast ist Angeliki Krisilion von der Investitionsbank Berlin. Und Folge 54, serielles und modulares Bauen. Wie gut sind die Wohnungen vom Fließband? Fragezeichen. Das ist eine unserer Live-Folgen mit Politik und Praxis und Forschung im Gespräch. Kann man gut hierzu ergänzend hören. Für heute war's das. Danke fürs Zuhören und danke, Theresa Keilharrer.
Das war Glücklich Wohnen, der BUWOG-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwog.de.